ARD. Content-Warnung. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass dieser Podcast wahre Verbrechen und Kriminalfälle thematisiert und Schilderungen von Gewalt und Sex enthält. Das kann für einige von euch belastend sein. Dieser Podcast ist auf keinen Fall für Kinderohren geeignet.
Bayern 3, True Crime. True Crime. Unter Verdacht. Ein Podcast von Bayern 3.
Es ist eine unfassbar grausame Tat, die die Stadt Koblenz 2011 erschüttert. Die Ermittler tappen monatelang im Dunkeln. Schließlich kommt es zu einer Festnahme, die für ungeheures Aufsehen sorgt. Bis heute.
Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
Und damit hello, hello, hello. Hier hört ihr uns vielleicht gerade in der ARD Audiothek App oder auch sonst wo. Ihr wisst ja, uns gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Und wir haben heute einen ganz besonderen Fall für euch mit dabei. Es geht um den Doppelmord von Koblenz, wie er in der Presse genannt wird. Ist ein sehr komplexer Fall, sehr vielschichtig. Es gibt viele Indizien, es gibt keine Beweise und einige Widersprüche. Und wir wollen das deshalb aufdröseln für euch. Unter anderem werden wir da auch mit der Person sprechen, die für den Mord ins Gefängnis gewandert ist.
Dieser Fall ist so spannend und birgt so viel True Crime Potenzial bis zum heutigen Tag übrigens, dass es bis zur letzten Folge spannend bleiben wird.
Ich weiß noch ganz genau, als ich den Fall das erste Mal durchgegangen bin, einige von euch werden jetzt auch sagen, Doppelmord von Koblenz, den kenne ich doch. Ich war ja auf eurer True Crime Live Tour und genau da haben wir nämlich diesen Fall auch besprochen, mussten ihn aber stark einkürzen. Deshalb kann ich euch auch versprechen, wenn ihr auf unserer Tour wart, dann werdet ihr trotzdem noch den ein oder anderen Aha-Moment haben. Wir haben auch tatsächlich zu keinem Fall so viele Fragen bekommen wie zu dem. Auch die werden wir hier noch aufarbeiten. Und ich weiß noch damals, vor 2 Jahren, als ich mir den Fall das erste Mal angeguckt habe, ich fand das so krass, mich hat das so reingezogen. Ich habe in der Nacht davon geträumt, weil ich immer wieder dachte, kann das wirklich sein? Aber jetzt warte mal, dieses Indiz. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es euch ähnlich gehen wird. Und ich weiß noch, damals war ich alleine zu Hause und musste dann nochmal auf die Toilette, bevor ich eingeschlafen bin. War der große Fehler, dass ich mir dieses Urteil noch angeguckt habe. Und ich habe echt gedacht, es ist jemand in meiner Wohnung. Also ich bin da nicht ganz so hart gesotten wie du, Alex.
Ja, aber ich bin es auch nicht immer. Ich hatte auch schon den einen oder anderen Albtraum. Nicht wegen dieses Falls, aber ich kann mich auch noch lebhaft an einen anderen großen Mordfall erinnern, den ich als Strafverteidiger begleitet habe und dann nachts aufwachte und der festen Überzeugung war, dass der Mörder jetzt bei mir in der Wohnung ist.
Hast du geträumt oder wie?
Ja,
oder?
Völlig irrational, aber du siehst, manchmal nimmt man die Dinge dann doch mit in den Schlaf.
Ja, Wahnsinn. Starten wir rein in unseren heutigen Fall. Wir beginnen natürlich ganz von vorne mit der Tatnacht. Was ist passiert in dieser Nacht in dem Stadtteil von Koblenz in Horchheim und welchen Weg sind die Ermittler anschließend gegangen?
Und alle die, die den Fall schon kennen, achtet auf die Details, denn das sind diesmal deutlich mehr und die werden wir dann im Anschluss auch alle durchgehen.
Ihr wisst ja, eigentlich käme jetzt an dieser Stelle der Hinweis, dass wir die Namen zum Schutz der Beteiligten geändert haben. Dieser Fall hatte aber so großes Medienecho, deswegen haben wir in diesem Fall auf eine Abänderung der Vornamen verzichtet. Und du, Alex, du hast ja auch das ausdrückliche Einverständnis der kompletten Familie dazu. Und hier an der Stelle für euch auch nochmal der wichtige Hinweis, dass Alex hier keine neutrale Position einnimmt, dass es hier keine neutrale Gerichtsberichterstattung ist, dass Alex hier auch parteiisch ist. Wir werden noch drüber sprechen, was Alex genau mit dem Fall zu tun hat. Und damit starten wir rein. Wir versetzen uns ins Jahr 2011. Es ist Juli in Koblenz.
Was war das? Anneliese setzt sich ruckartig in ihrem Bett auf. Hat da jemand geschrien? Sie lauscht angespannt in die Dunkelheit. Dann hört sie feste Schritte und einen dumpfen Stoß gegen einen Tisch oder einen Stuhl. Die Geräusche kommen eindeutig aus der Wohnung ihrer Vermieter im Erdgeschoss. Anneliese ist irritiert. Ihre Vermieter, ein rüstiges Rentner-Ehepaar, sind normalerweise völlig ruhig. Und was ist das? Weint da etwa eine Frau? Anneliese ist jetzt hellwach. Sie hört eine zweite, tiefere Stimme, dann wie eine Tür ins Schloss fällt. Plötzlich ist es wieder still. Vielleicht doch nur der Fernseher, der zu laut war? Oder ein harmloser Streit, wie er in jeder Ehe nun mal vorkommt? Doch jetzt scheint sich die Situation ja wieder beruhigt zu haben. Anneliese legt sich wieder schlafen. So wird sie es später zu Protokoll geben. 2 Tage später. Es ist Samstag. Ein schöner Sommerabend. Henrike und Bernd S., 2 ihrer Töchter, und der Familienhund sind mit dem Auto unterwegs ins 350 Kilometer entfernte Koblenz. Es soll ein Überraschungsbesuch werden zum 69. Geburtstag von Bernd S.'s Mutter. Nach mehreren Stunden Autofahrt kommt die Familie schließlich an. Bernd S. parkt das Auto in der Einfahrt. Die Töchter springen aus dem Wagen und schnappen sich, wie immer, den Hund, um nach der langen Fahrt erstmal eine schnelle Runde Gassi zu gehen. Henrike und Bernd S. wollen schon mal die Großeltern begrüßen und gehen zur Haustür. Im Lichtkegel des Bewegungsmelders drücken sie die Klingel und warten. Doch es rührt sich nichts im Haus. Sie klingeln nochmal. Wieder nichts. Seltsam. Normalerweise sind die beiden doch immer zu Hause um die Zeit. Als nach minutenlangem Warten und Klingeln immer noch alles ruhig bleibt, öffnen sie besorgt mit ihrem Zweitschlüssel die Tür. Seltsam, die Haustür ist nicht abgesperrt. Sie treten ein und es verschlägt ihnen den Atem. Was ist das für ein übler Geruch? Und warum ist drinnen alles stockdunkel? Besorgt schauen sich die beiden um, die Hand über Nase und Mund, um den Geruch aushalten zu können. In allen Zimmern sind die Jalousien nach unten gezogen. Immer wieder rufen sie nach Bernd S.'s Eltern, doch keiner der beiden reagiert. Irgendwas stimmt nicht. Sie beschließen, das Haus zu durchsuchen. Bernd S. folgt dem üblen Geruch und geht zum Schlafzimmer. Er schaltet das Licht ein und erstarrt. Was er vor sich sieht, ist eine Szene wie aus einem Horrorfilm. Überall ist Blut und seine Mutter liegt leblos im Bett. Die Obduktion wird später ergeben, dass sie mit 17 Messerstichen getötet wurde. Unter anderem mit Stichen in den Hals, die beide Halsschlagadern samt Kehlkopf durchtrennt haben, sowie einem weiteren tiefen Stich in den Brustkorb. Dazu mehrere Schnittverletzungen an Armen und Händen. Offenbar hat Bernd S.'s Mutter vergeblich versucht, den Angriff abzuwehren. Bernd S. ist wie versteinert, steht völlig unter Schock. Dann fällt sein Blick auf die offene Tür des angrenzenden Badezimmers und auf die riesige Blutlache auf dem Boden. Inmitten dieser Blutlache sein lebloser Vater. Auch bei ihm wird man später tiefe Stich- und Schnittverletzungen am Hals- und Bauchbereich feststellen, allerdings kaum erkennbare Abwehrverletzungen. Bernd S.'s Vater ist wohl überrascht worden. Sein Tod trat nicht sofort ein. Er ist qualvoll verblutet. Während Bernd S. regungslos auf seine toten Eltern starrt, verzweifelt zu erfassen versucht, was er da vor sich sieht, betritt seine Frau Henrike S. das Schlafzimmer der Schwiegereltern. Sie läuft an ihrem Mann vorbei ins Badezimmer und fasst die Hand ihres Schwiegervaters an, um zu überprüfen, ob er noch lebt. Dann stürzt sie weiter zum Bett und versucht, die blutverschmierte Bettdecke von ihrer toten Schwiegermutter zu ziehen. Doch sie klebt regelrecht fest.
Jetzt haben wir uns in den letzten 2 Jahren so viel mit diesem Fall beschäftigt und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre. Die beiden Rentner, leider muss ich das hier so sagen, wurden regelrecht hingerichtet. Und die Frage der Ermittler steht im Raum, wer um alles in der Welt ist zu so einer grausamen Tat fähig? Alex, auf unserer Tour haben wir auch Bilder vom Tatort gezeigt. Das können wir hier im Podcast jetzt nicht machen. Versuch uns trotzdem mal mitzunehmen, was die Ermittler sich als erstes angeschaut haben, beziehungsweise was sie vorgefunden haben.
Der Tatort verrät der Polizei in vielen Fällen schnell, in welche Richtung die weiteren Ermittlungen laufen werden. Also war es vielleicht ein Familiendrama, ein Suizid, weil zumindest einer der Toten die Waffe noch in der Hand hält, oder ist gar von einem Raubmord auszugehen, weil Schränke durchwühlt oder Wertgegenstände entwendet wurden. Gibt es Einbruchspuren, die auf unbekannte Täter schließen lassen, oder haben die Opfer dem oder den Tätern vielleicht gar selbst die Tür geöffnet, was dafür sprechen könnte, dass sie dann wiederum den oder die Täter kannten. Auch ob es ein oder mehrere Täter waren, kann häufig recht schnell ermittelt werden. Zum Beispiel, ganz einfach, weil man mehrere Schuhabdrücke findet oder mehrere fremde DNA-Spuren oder gar fremdes Blut. Also gerade wenn mit Stich- und Schnittwerkzeugen zum Beispiel gearbeitet wird, kommt es sehr, sehr häufig vor, dass sich die Täter oder der Täter dabei selbst verletzen und dass Blutspuren gefunden werden, die nicht zu einem Opfer gehören, ist bei Tötungsdelikten, die so brutal wie in unserem Fall vollzogen werden, gar die Regel.
Und vielleicht habt ihr jetzt auch schon die ein oder andere Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte. Lasst uns aber trotzdem mal die ganzen Theorien der Ermittler angucken. Theorie Nummer 1.
War es Suizid?
Oder vielleicht sogar noch schlimmer, ein sogenannter erweiterter Suizid. Oftmals wird ja in dem Zusammenhang auch sehr beschönigend von einem Familiendrama gesprochen. Erweiterter Suizid bedeutet, einer tötet den anderen. Meist kann man sogar von Ermorden sprechen und bringt sich dann selber im Anschluss um. Dadurch dieser auch eher beschönigende Name erweiterter Suizid. Faktisch spricht man hier in den meisten Fällen von einem Mord und einer Selbsttötung. Und das muss man natürlich auf dem Schirm haben, weil gerade im engeren Familienbereich ja mittlerweile leider kaum eine Woche auch in Deutschland vergeht, in denen man nicht von solcherlei Familientragödien hört und liest.
Aber das Erscheinungsbild weist ja erstmal nicht auf einen Suizid hin, beziehungsweise einen erweiterten Suizid.
Ganz richtig, keiner der beiden hätte sich jemals dieses Verletzungsmuster, das man festgestellt hat, selbst beibringen können. Um das an der Stelle vielleicht auch noch ein bisschen plastischer zu machen. Beiden Opfern wurde die Kehle durchgeschnitten. Das allein kann man kaum selbst bewerkstelligen. Noch dazu ein Herzstich und auch teilweise gravierende Abwehrverletzungen. Auch da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Aber das Hauptargument in diesem Fall ist schlicht und ergreifend, dass man auch keine Tatwaffe am Tatort gefunden hat. Und damit ist schon denknotwendig, ein Suizid und auch ein erweiterter Suizid ausgeschlossen, denn wohin hätte sich denn die Tatwaffe hinbewegen sollen, wenn kein Dritter für diese Tat verantwortlich ist?
Heißt also, es muss eine vorsätzliche Tötung gewesen sein.
Und man kann sogar an der Stelle einen ganzen Schritt weitergehen. Es muss sogar Mord gewesen sein, denn man konnte schon allein anhand des Verletzungsbildes auf ein sogenanntes Mordmerkmal schließen. Und ich glaube, da erzähle ich jetzt unseren fleißigen True Crime-Hörern nichts Neues. Was ist der Unterschied zwischen dem Totschlag und einem Mord? Im deutschen Strafrecht unterscheidet man diese beiden vorsätzlichen Tötungsweisen. Und die unterscheidet man, anders als man das gemeinhin immer hört, nicht danach, dass das eine im Affekt passiert und das andere geplant sei, sondern den Unterschied machen die sogenannten Mordmerkmale aus. Damit also aus der Tötung eines Menschen ein Mord wird, müssen besondere Umstände hinzutreten, etwa die Motivation des Täters oder die Art und Weise der Tötung. Die lassen die Tötung des Menschen nämlich dann als noch höheres Unrecht erscheinen, sei es, weil der Täter besonders verwerflich handelt oder aufgrund einer besonderen kriminellen Energie. Und da gibt es sogenannte subjektive Mordmerkmale. Also dazu müsste man in den Kopf des Täters hineinschauen und sich fragen, warum hat er getötet? Und es gibt sogenannte objektive Mordmerkmale, die schon aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes die Tat als besonders verwerflich erscheinen lassen. Zum Beispiel, weil man heimtückisch handelt, grausam oder gemeingefährlich. Und das ist im Fall der beiden getöteten Rentner um einen eiskalten Mord ging, war schon deshalb klar, weil man anhand der Verletzungen, zumindest einer der beiden Opfer betreffend, relativ klar sagen konnte, dass es sich um einen überraschenden Angriff gehandelt haben muss, sprich die Arg- und Wehrlosigkeit ausgenutzt wurde. Das ist die Definition der Heimtücke und wie wir es gerade gehört haben, Heimtücke ist ja ein Mordmerkmal. Also wer die Arg- und Wehrlosigkeit eines Menschen ausnutzt, der handelt besonders verwerflich und deswegen ist es Mord. In unserem Fall konnten die Spurensicherung und die Rechtsmediziner nämlich anhand kleinster Details schon rekonstruieren, dass es sich hier um einen überraschenden Angriff gehandelt haben muss. Zum einen hatte man keinerlei Abwehrverletzungen bei dem männlichen Opfer festgestellt und gleichzeitig sprach auch die Auffindesituation stark für einen Überraschungsangriff, denn das Opfer hielt noch seine Brille fest umklammert am Boden im Bad liegend. Und aus diesem Umstand schlossen die Ermittler, dass der Rentner sich keines Angriffs versah zum Zeitpunkt, in dem er dann letztlich getötet wurde. Weil wenn du irgendwas gehört hättest, ja, oder dir irgendetwas komisch vorgekommen wäre, dann hättest du doch deine Brille aufgesetzt.
Ja, und sie waren ja auch im Schlafanzug. Also sie waren ja im Schlafzimmer und wurden ja augenscheinlich überrascht. Sie haben ja wohl nicht die Türe aufgemacht.
Wenngleich du natürlich auch im Schlafzimmer wach gewesen sein könntest. Mhm. Es hätte vielleicht hier auch noch zu einem Kampf kommen können. Das muss jetzt nicht unbedingt zwangsläufig auf Heimtücke hinweisen. Aber dieser Umstand, dass er noch nicht mal seine Brille aufsetzen konnte, spricht schon für einen krassen Überraschungsmoment.
Und bei der Tatortarbeit hat man ja noch was anderes sehr Interessantes rausgefunden.
Die Obduktion hat ergeben, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach ein einzelner Täter gewesen sein muss. Es also nicht mehrere Täter gegeben hat. Warum? Weil die Stichwunden alle auf ein und dieselbe Tatwaffe hindeuteten. Eine Art Rambo-Messer, wie man es dann letztlich anhand des Stichkanals rekonstruierte. Und das wäre dann doch ein wenig abwegig, anzunehmen, dass Täter Nummer 1 erstmal mehrfach auf Opfer Nummer 1 einsticht, um dann mit seiner Tatwaffe zum nächsten Täter zu gehen, ihm die in die Hand zu drücken, um dann mit dieser selben Tatwaffe dann auf Opfer Nummer 2 einzustechen. Klar, nichts ist unmöglich, aber die Wahrscheinlichkeit spricht doch eher für einen Einzeltäter in dem Zusammenhang.
Und man konnte auch noch Rückschlüsse darauf ziehen, wer von den beiden wohl als erstes getötet wurde.
Denn ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, das männliche Opfer, also der Rentner, der hatte keinerlei Abwehrverletzungen. Das spricht dann stark dafür, dass er dann auch der Erste war, der attackiert wurde. Denn das weibliche Opfer, die Rentnerin, die wies entsprechende Abwehrverletzungen auf. Und daraus kann man natürlich dann aber auch wieder rückschließen, dass bei ihr möglicherweise das Heimtücke-Mordmerkmal nicht gegeben ist.
Mhm. Wahnsinnig interessant, was man alles allein schon anhand der Tatortarbeit rausfinden kann, hat ja in diesem Fall auch über eine Woche tatsächlich gedauert. Also wir wissen schon mal, es war kein Unfall, kein Suizid, vermutlich, wie du sagst, ein Mord. Aber warum wurde gemordet, ist hier die große Frage. Und da hatten die Ermittler gleich eine ganz bestimmte Theorie im Kopf.
War es Raubmord?
Das war eine der ersten Thesen der Ermittler schon aufgrund der äußeren Wohnsituation, wenn man so will. Denn das getötete Rentnerpaar wohnte in einem gut situierten Wohnviertel, in einem stattlichen Einfamilienhaus, von dem man dann zunächst einmal ausgehen kann, ja, hier wohnen gut betuchte Menschen, vielleicht ja geradezu eine Einladung für mögliche Einbrecher, hier dicke Beute zu machen. Mhm. Vielleicht ist ja auch im Zusammenhang eines Einbruchs etwas schrecklich schiefgelaufen, dass die Einbrecher dachten, sie sind allein und sind dann von dem Rentnerpaar überrascht worden oder ähnliches.
Das erwähnst du ja normalerweise auch immer, dass eigentlich Leute, die einbrechen, um Wertgegenstände mitzunehmen, Geld, Schmuck, dass die eigentlich nicht vorhaben, die Leute auch umzubringen.
Ganz richtig. Und wenn, und das ist jetzt an der Stelle auch ganz interessant, wenn Einbrecher dann töten, dann tun sie das möglichst gezielt und ohne großen Aufwand, denn sie wollen ja große Beute machen. Und das spricht dann meist gegen Fälle, in denen die Opfer mit Messerstichen regelrecht übersät sind, weil der Raubmörder ja darauf aus ist, möglichst schnelle Beute zu machen und sich nicht damit beschäftigen möchte, möglichst lang jemanden umzubringen. Ja. So hart das jetzt klingen mag, aber das ist schon so das erste Indiz für einen Mordermittler, einen Raubmord eher auszuschließen. Mhm. Und wir haben hier zwei Leichen, die übersät sind mit Messerstichen, bei denen im einen Fall der Leiche fast der Kopf gefehlt hat, sodass man sagen muss, hier könnten möglicherweise ganz andere Motive eine Rolle gespielt haben, aber sicherlich nicht Raubmord. Und der war schon deshalb auch auszuschließen, weil schlicht und ergreifend nichts gefehlt hat. Es waren keine Schränke durchwühlt, es haben keine Wertgegenstände gefehlt, also alles Dinge, die man allerdings bei einem Raubmord erwarten würde.
Und noch dazu gab es ja auch keine Einbruchsspuren. Also ich will noch mal kurz ins Gedächtnis rufen, die beiden wurden ja im Schlafzimmer angetroffen, heißt es ist unwahrscheinlich, dass sie dem Täter selbst die Tür aufgemacht haben. Heißt, es muss entweder jemand mit dem Schlüssel reingekommen sein oder es muss ja Einbruchsspuren geben und die hat es nicht gegeben.
Weder an der Haustüre, noch an den Fenstern, noch an den Jalousien, also es gab keine Anzeichen dafür, dass sich hier jemand gewaltsam Zutritt verschafft hätte.
Ja. Du hast gerade eben schon von Motiven gesprochen und damit kommen wir zur Theorie Nummer 3 der Ermittler.
Wurde das Paar aus Rache getötet? Gab es Feinde?
Auch das muss man natürlich überprüfen, denn gerade in Deutschland sind häufige Motive, einen Mord zu begehen, Rache, Hass, Wut oder Neid. Und genau deshalb sehen sich die Ermittler auch immer im Umfeld genauestens an, wer denn ein Problem mit dem Opfer, den Opfern gehabt haben könnte. Sprich, gab es irgendwelche Auseinandersetzungen in letzter Zeit? Gab es irgendwelche Verfeindungen, Verflechtungen, vielleicht auch ins kriminelle Milieu? Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben es hier mit gut situierten Kaufleuten zu tun, die auch ein beträchtliches Immobilienvermögen angehäuft hatten und damit ja auch im steten und ständigen Austausch mit Mietern, Pächtern, Zulieferern und so weiter. Alles Felder, in denen es im zwischenmenschlichen Bereich auch durchaus mal zu Spannungen kommen kann.
Mhm.
Zumal sie auch knallharte Geschäftsleute gewesen sein sollen. Sie hatten auch einige Geschäfte in der Innenstadt und sollen auch im Außenauftritt durchaus resolut gewesen sein.
Aber auch in dieser Richtung sind die Ermittler nicht wirklich weitergekommen. Was konnte man denn aufgrund der Tatortarbeit noch für Rückschlüsse auf den Täter ziehen?
Du hast es ja schon eingangs erwähnt, die beiden Verstorbenen wurden ja mit einem Nachthemd bzw. im Schlafanzug bekleidet aufgefunden, beide getötet in ihrem Schlafzimmer. Das lässt ja schon einen konkreten Rückschluss darauf, dass es sich aller Wahrscheinlichkeit nicht um einen ihnen unbekannten Täter gehandelt haben kann, denn wie du auch schon richtig gesagt hast, würdest du so bekleidet keinen Fremden zu dir in die Wohnung lassen und vor allem dich dann nicht wieder schlafen legen. Das heißt, daraus schlossen die Ermittler, dass es sich wahrscheinlich um jemand handelt, den sie kennen, um nicht zu sagen, sehr gut kennen müssen. Und wenn sie nicht dem oder den Tätern selbst die Tür aufgemacht haben, dann gibt es nur noch eine andere Möglichkeit. Der oder die Täter müssen einen Schlüssel gehabt haben. Aufbruchs- und Einbruchsspuren hat es ja gerade nicht gegeben.
Und damit kommen wir zu einem Erfahrungswert der Ermittler, der sich ja auch in der Kriminalstatistik widerspiegelt.
Laut Kriminalstatistik wird es den Ermittlern auch denkbar einfach gemacht, wo sie denn mit der Suche nach einem möglichen Täter beginnen. Denn bei den allermeisten Tötungsdelikten stehen Opfer und Täter in einer Beziehung zueinander, sind also miteinander verwandt, befreundet, verlobt, verheiratet. In 2 von 3 Tötungsdelikten gibt es irgendeine Beziehung zwischen Opfer und Täter.
Also ich hätte tatsächlich eher gedacht, dass du den Mörder nicht kennst. Aber klar, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, sind es natürlich irgendwelche Taten, die aus einer Emotion oft rauskommen.
Ja, in den meisten Fällen hast du ja auch einen Grund, in Anführungszeichen, jemanden töten zu wollen. Es gibt nur ganz wenige Fälle, wo Menschen aus reiner Mordlust töten. Und jetzt weiß man auch, wo man die Suche beginnt. Nämlich am besten gleich mal im engsten Familien- und Freundeskreis.
Ja, in den meisten Fällen ist es ja auch der eigene Partner. Das finde ich mit am schockierendsten. Und deshalb haben die Ermittler auch folgende Frage in Erwägung gezogen.
Handelt es sich um ein Eifersuchtsdrama?
Vielleicht hatte einer der beiden Rentner ja theoretisch eine Affäre. Die Affäre ist nicht damit zurechtgekommen, dass sich zum Beispiel die Frau nicht von ihrem Mann trennen wollte und hat beide umgebracht.
Und das ist auch gar nicht so abwegig, auch nicht bei älteren Menschen. Denn wir hatten bei uns in der Kanzlei einen Fall, da hatte eine 80-Jährige über eine Dating-Plattform ihren späteren Mörder kennengelernt. Und ich habe mich dann im Zuge dieses Falls auch ein wenig umgesehen auf den Dating-Plattform-Seiten. Ich versichere nochmal, es war rein beruflich.
Ja, ja.
Und jedenfalls war ich dann schon erstaunt, wie viele Dating-Seiten es gibt, die sich wirklich ausschließlich an ältere Generationen wenden. Also es gibt Dating-Plattformen für Ü60, Ü70, Ü80.
Ihr wisst jetzt, wo Alex sich rumtreibt, wenn ihr ihn mal daten wollt. Aber auch in dieser Richtung sind die Ermittler nicht weitergekommen. Da gab es keinerlei Hinweise. Also auch der Punkt ist vom Tisch. Aber vielleicht denkt ihr euch gerade auch, aber Moment mal, die waren doch auch sehr wohlhabend. Und das kommt wahrscheinlich vielen, die unseren Podcast schon kennen, jetzt sehr bekannt an dieser Stelle vor. Ein ganz wichtiges Motiv habt ihr noch nicht erwähnt.
Ging es vielleicht um ein Erbe?
Also ums Geld. Und da heißt es ja ganz oft, Geld sei das älteste Tatmotiv der Welt. Und auch da liegt man gar nicht so falsch, denn statistisch gesehen ist neben der Heimtücke die Habgier eines der häufigsten Mordmerkmale.
Ja, und da würde ich jetzt an dieser Stelle mal sagen, it's a match. Es ging nämlich um 1,5 Millionen Euro Erbe. Ja, dann wäre es doch mal gut, sich jetzt die ganzen Verwandtschaftsverhältnisse mal anzuschauen.
Und genau das haben die Ermittler selbstverständlich getan, denn es gibt eine uralte Weisheit unter den Mordermittlern, die da lautet, follow the money. Also folge dem Geld. Wenn viel Geld beim Opfer zu holen war, dann heißt es als Mordermittler einfach abwarten und mal gucken, wer am Schluss von diesem Geld profitiert.
Und da hat man sich dann einfach mal das Testament ein bisschen näher angeschaut und hatte dann gleich einen Aha-Moment. Denn Bernd als einziger Sohn, als Einzelkind, stand als Alleinerbe im Testament. Und mit dem Tod der Eltern sind diese 1,5 Millionen Euro an ihn übergegangen.
Ja, und Bernd hat es sich laut polizeilicher Ermittlungen auch nicht nehmen lassen, dieses Geld dann entsprechend zu investieren. Immerhin soll er zeitnah an den Tod der Eltern sein Haus renoviert und sich erstmal ein neues Auto gekauft haben.
Und damit war Bernd, der einzige Sohn, natürlich relativ schnell der Hauptverdächtige.
Es gab nur ein klitzekleines Problem.
Bernd hatte nämlich ein wasserdichtes Alibi.
Und an diesem Alibi war auch überhaupt nicht zu rütteln. Denn zu dem in Frage stehenden Tatzeitraum war Bernd mehrere hundert Kilometer vom Tatort entfernt und war auch noch durchgehend die ganze Zeit mit seinem besten Freund unterwegs gewesen, hatte sogar bei dem übernachtet. Klar, kann man sich an der Stelle denken, vielleicht steckt ja der Freund mit Bernd unter einer Decke oder aber der Freund hat es vielleicht nicht mitbekommen, wenn sich Bernd nachts davongeschlichen hätte. Aber zum einen war das Auto des Freundes überhaupt nicht bewegt worden. Man hat nämlich die Fahrzeugdaten ausgewertet und zum anderen konnten auch die Handydaten von Bernd und seinem Freund genau das bestätigen, nämlich, dass sie durchgehend bei dem Freund hunderte Kilometer entfernt waren. Bernd konnte also nicht der Täter sein.
Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, hä? Welches Motiv bleibt denn jetzt noch übrig? Wir sind doch schon alles durchgegangen. Ähnlich ging es den Mordermittlern auch und deshalb wurde ein neuer Chefmordermittler eingesetzt. Nachdem man 10 Monate lang im Dunkeln getappt hat, wurde da jetzt ein frischer, neuer Kopf an die ganze Sache dran gesetzt. Und der hat jeden Stein umgedreht und dann gab es die große Überraschung in diesem Fall. Und Alex, du hast damals eine sehr lustige Geschichte zu dem Stein umgedreht erzählt. Die darfst du uns hier jetzt auch nicht vorenthalten.
Ja, das ist ja so ein geflügeltes Sprichwort, jeden Stein zweimal umdrehen. Und ich habe im Zusammenhang mit einem sogenannten Opening Statement genau dieses Sprichwort einmal bemüht. Da ging es um einen ganz großen Prozess und ich hatte mich seinerzeit wirklich sehr akribisch auf dieses Opening Statement vorbereitet und mich dann auch im Gerichtssaal mit gestellter Brust hingestellt und gesagt, hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ich halte meinen Mandanten für unschuldig. Und in diesem Prozess werde ich jeden Stein zweimal umdrehen, woraufhin mich die Vorsitzende Richterin abrupt unterbrach, ja, absolutes No-Go, darf man nicht, die dann sagte, aber Moment mal, Herr Stevens, wenn Sie den Stein zweimal umdrehen, dann liegt der Stein doch genauso da wie vorher.
Warst du dann eigentlich in diesem Moment endlich mal sprachlos? Hat man dich mal mundtot gekriegt?
Nein, wir mussten wirklich alle schmunzeln und ich habe ihr dann auch diese Unterbrechung verziehen, weil es trotz der Ernsthaftigkeit der Situation ein schon schlagkräftiger Konter des Gerichts war. Ja. Muss man an der Stelle neidlos zugestehen.
Ja. Ob dieser neue Chefmordermittler die Steine jetzt einmal oder zweimal umgedreht hat, wir wissen es nicht ganz genau. Aber es gab dann letzten Endes knapp ein Jahr nach diesem brutalen Doppelmord eine Festnahme. Und mit dieser Festnahme, Alex, hat in diesem Moment eigentlich keiner so wirklich gerechnet.
Ja, schon allein deshalb, weil jetzt ausnahmsweise mal die Kriminalstatistik krass dagegen sprach. Denn die meisten Täter von Tötungsdelikten sind männlich. Und zwar in Deutschland zu 85%.
Wow.
Dazu kommt auch noch die Art der Tötung in unserem Fall. Wir haben es ja schon mehrfach erwähnt. Beide Rentner wurden regelrecht übertötet. Also der Täter hat viel mehr an Kraft in seine Tötungshandlung investiert, als zur Tötung eines Menschen überhaupt notwendig gewesen wäre. Und jetzt kommt's. Man sagt doch gemeinhin immer, Männer töten hart, also mit den Fäusten, mit Waffen, wohingegen Frauen eher weich töten würden, sprich indem sie Gift in ein Getränk mischen oder drücken ihrem Opfer ein Kissen aufs Gesicht. Also auf jeden Fall nicht so brutal. Und deshalb hat, glaube ich, wirklich jeden dieser neue Verdacht ganz schön überrascht.
Und jetzt habt ihr wahrscheinlich schon eins und eins zusammengezählt. Es handelt sich hier um eine Frau, die festgenommen wurde. Und alle, die auf unserer Tour waren, werden jetzt schon schreien, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Also lasst uns mal die Frauen durchgehen, die hier in Frage kommen würden. Also es gibt ja zum einen die Mieterin im Obergeschoss, die in der Tatnacht die Geräusche gehört haben soll. Dann gibt es Henrike, die Schwiegertochter, also die Frau von Bernd. Es gibt theoretisch auch noch die Töchter von Henrike, die sich die Ermittler auch noch angeguckt haben. Es gibt auch noch eine Zugefrau, auch die haben sie sich näher angeschaut. Und noch eine neue Mieterin, die am Tag vor der Tat einen Mietvertrag mit den beiden Rentnern abgeschlossen hat. Alex, die Töchter, die konnte man relativ schnell ausschließen.
Insbesondere die beiden Ältesten, die zu diesem Zeitpunkt immerhin schon 16 waren und damit, ich sage jetzt mal, körperlich zumindest in der Lage, auch jemanden zu töten. Denn sie beide hatten noch keinen Führerschein und hätten sich deshalb gar nicht erst bis nach Koblenz begeben können in der Tatnacht. Gab auch keine Anhaltspunkte für irgendein Motiv.
Auch die Zugefrau, die war relativ schnell raus.
Einfach schon aus Altersgründen, denn man hätte ihr eine solche Tat schon physisch gar nicht zugetraut. Zum anderen hatte sie auch ein Alibi durch ihren Ehemann.
Wie sieht's mit der neuen Mieterin aus, die am Tag zuvor den Mietvertrag abgeschlossen hat?
Auch die hatte überhaupt gar kein Motiv. Ich meine, sie war ja gerade mal einen Tag Mieterin, da kann es ja noch zu keinen Problemen gekommen sein. Und zum anderen hatte auch sie ein Alibi.
Und dann gibt es ja noch Anneliese, also die Nachbarin, die Mieterin, die oben drüber gewohnt hat, die ja in der Tatnacht diese Geräusche gehört hat.
Ja, und auch da muss man dann sagen, warum sollte sie sich einerseits dann so bei der Polizei einbringen? Klar, man könnte dann wiederum ganz Advocatus Diaboli sagen, ja, um von sich selbst abzulenken. Aber auch hier muss man sich natürlich fragen, was hätte sie davon? Welches Motiv hätte sie? Es gab keinerlei Streitigkeiten zwischen den beiden. Ganz im Gegenteil, wenn die Rentner mal weg waren, hatte sie sich um alles gekümmert. Und es führten auch keinerlei Spuren zu ihr.
Ja, und jetzt bleibt noch eine in unserer Liste. Und zwar die Frau, die mit als erstes am Tatort war und definitiv ein Motiv hat, die Schwiegertochter Henrike, die Frau von Bernd.
Getreu dem Motto, follow the money. Denn die Ermittler hatten jetzt damit angefangen, noch tiefer im Leben derer nachzubohren, denen das Geld zugeflossen war. Und das war zwar in erster Linie der Sohn Bernd, der als Alleinerbe im Testament stand, aber irgendwie profitierte ja auch dessen Ehefrau von dem Erbe. Immerhin war sie mit dem Alleinerben verheiratet und Zeugen aus dem Umfeld des Sohnes und seiner Frau hatten mittlerweile ausgesagt, dass die beiden nach Auszahlung des Erbes nicht nur mit den umfangreichen Renovierungsarbeiten begonnen hätten, sondern auch neue Möbel fürs Wohnzimmer gekauft hätten. Zu Weihnachten hätte es dann auch einen niegelnagelneuen Geländewagen gegeben, wobei den Zeugen an dieser Stelle sehr wichtig war, auch zu erwähnen, dass dieser neue Geländewagen ein Schiebedach habe, warum auch immer. Aber das allein war noch nicht alles, denn die Polizei hat sich auch genauestens die Vermögensverhältnisse vor dem Erbfall und nach dem Erbfall angeguckt und dabei festgestellt, dass vor dem Erbe die Eheleute eine Unterdeckung ihres Kontos von etwa 6.000 bis 7.000 Euro hatten, also Schulden, wenn man so will, und gleichzeitig noch ein Bankdarlehen in Höhe von 89.000 Euro und ein weiteres Darlehen vom verstorbenen Vater Bernds in Höhe von 47.000 Euro bestand.
Ja, das ist natürlich ordentlich und genau das sollte das Gericht dann später auch davon überzeugen, dass die Schwiegertochter ihre Schwiegereltern umgebracht hat, damit ihr Mann Bernd diese 1,5 Millionen erbt und sie dadurch ihren Lebensstandard verbessern können. Also das Motiv der Habgier. Das Gericht ist sich ganz sicher, dass Henrike diesen Doppelmord an ihren Schwiegereltern begangen hat und deshalb wurde sie zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Und on top wurde noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Alex, für alle, die vielleicht jetzt gerade erst bei uns reingekommen sind im Podcast, erläuter uns doch nochmal, was genau das bedeutet.
Also, immer dann, wenn man wegen Mordes verurteilt wird, wir erinnern uns, also man nicht nur von einem Totschlag, sondern aufgrund der Verwerflichkeit der Tat oder der Tathandlung von einem sogenannten Mordmerkmal oder auch mehreren Mordmerkmalen ausgeht, sieht das Gesetz dafür zwingend lebenslange Haft vor. Das ist die höchste Strafe, die es in Deutschland gibt. Aber das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber hier einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, dass das mit der Menschenwürde nicht vereinbar sei, wenn man tatsächlich ein Leben lang hinter Gittern muss. Es muss die Möglichkeit geben, vor dem Tod freizukommen. Ein absolutes lebenslänglich gibt es also in Deutschland grundsätzlich nicht. Und genau deshalb hat man die Möglichkeit, nach 15 Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung wieder rauszukommen. Das ist der Regelfall. Wird dieser Antrag auf Aussetzung der Reststrafe abgelehnt, kann man dann wiederum alle 2 Jahre einen solchen Antrag neu stellen. Jetzt hast du ja schon erwähnt, dass zusätzlich zur lebenslangen Freiheitsstrafe auch noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde. Und diese Schuldschwere, die kann das Gericht dann feststellen, wenn sich die Tat, also der Mord, im Vergleich zu anderen Morden erheblich absetzt. Also in dem Sinne, dass sich dieser Mord als noch verwerflicher, noch grauenvoller, grausamer darstellt. Zum Beispiel, weil man gleich mehrere Mordmerkmale in sich vereint, also nicht nur aus Habgier, sondern auch heimtückisch getötet hat oder man mehrere Menschen getötet hat, dann hat man kaum mehr die Möglichkeit, nach 15 Jahren freizukommen. Denn dann wird von dem Versteckungsgericht überhaupt erst festgestellt, wie viel Zeit an Freiheitsstrafe hinzukommen muss, damit diese Schuld gesühnt wird. Und das liegt im bundesweiten Durchschnitt bei irgendwas zwischen 17 und 25 Jahren. Vielleicht noch eins an der Stelle, weil ich das auch immer wieder gefragt werde. Was bedeutet denn dann eigentlich Sicherungsverwahrung? Mhm. Also heißt auch nicht Sicherheitsverwahrung, sondern Sicherungsverwahrung. Die Sicherungsverwahrung hat mit der Strafe im eigentlichen Sinne gar nichts zu tun. Also die Sicherungsverwahrung ist keine Strafe, die dann nochmal irgendwie on top käme, sondern die Sicherungsverwahrung gilt unserer aller Sicherheit. Das heißt, wenn ein Täter, der seine Strafe verbüßt hat, immer noch gefährlich ist, muss man ja die Möglichkeit haben, uns alle vor diesen Menschen zu schützen. Mhm. Und dafür gibt es dann die Sicherungsverwahrung, die aber an extrem hohe Voraussetzungen geknüpft ist.
Ja, eine Sicherungsverwahrung wurde bei Henrique nicht verhängt, aber eben die besondere Schwere der Schuld. Heißt, es werden im Durchschnitt 17 bis 25 Jahre auf sie zukommen. Sie wurde damals 2012 verurteilt, also mittlerweile sitzt sie seit 12 Jahren im Gefängnis. Jetzt sagt ihr vielleicht, Henrique hat ein Motiv, aber was gibt's denn eigentlich für Beweise dafür?
So, und jetzt haltet euch fest, in diesem Fall gibt es keinen einzigen Beweis. Denn weder gab es unmittelbare Tatzeugen, noch gab es irgendwelche Videoaufnahmen. Und für all diejenigen, die jetzt sagen, aber es gibt ja auch Indizien, denen muss ich gleich mal entgegenhalten, dass die Spurensicherung trotz akribischster Arbeit am Tatort keinerlei Sachspuren gefunden hat. Also keine DNA-Spuren, keine Fingerspuren, keine Faserspuren, nichts, was auch nur im Entferntesten auf Henrique hindeuten würde. Es handelte sich um einen reinen Indizienprozess.
Erklären Sie noch mal ganz kurz, was der Unterschied zwischen Beweisen und Indizien ist.
Ein Indiz ist lediglich ein Hinweis, mit dem sich auf eine bestimmte Tatsache schließen lässt. Also anders als ein Beweis belegt es die Tatsache aber nicht zwingend, sondern lässt sie nur logisch oder wahrscheinlich erscheinen. Ich brauche möglicherweise weitere Indizien oder weitere Rückschlüsse.
Wir werden genau darüber auch noch in den nächsten Folgen sprechen, also wie viele Indizien man braucht, um ein Urteil sprechen zu können. Und oft kam auch die Frage, was, das geht in Deutschland nur aufgrund von Indizien verurteilt werden? Ja, und da können wir euch auch schon mal sagen, das ist gar nicht so selten der Fall. Aber dazu noch mehr in unseren nächsten Folgen. Alex, man hat jetzt auch schon bei dir ganz deutlich rausgehört, dass du starke Zweifel daran hast, dass Henrique tatsächlich die Täterin ist. Und so bist du ja auch mit der Familie in Kontakt gekommen.
Ich habe damals die Fernsehsendung Mord ohne Beweise des SWR gesehen. Und die haben sich genau dieses Falls angenommen. Am Ende der Sendung konnte ich schier nicht glauben, dass jemand aufgrund dieser Indizienlage tatsächlich verurteilt wurde. Und das war der Grund, warum ich Henrique im Gefängnis angeschrieben und kontaktiert habe.
Und hier an der Stelle für euch auch nochmal der wichtige Hinweis, dass Alex hier keine neutrale Position einnimmt, dass Alex hier auch parteiisch ist. Das ist hier auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Hier gibt es ein rechtskräftiges Urteil und Alex, du hast zu vielen Indizien natürlich auch ein Gegenargument. Das ist deine Meinung, deswegen ist das hier natürlich auch keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Und in der nächsten Folge werden wir klären, warum es diese Zweifel an der Schuld von Henrique S. gibt. Wir schauen uns an, wie sie diesen Mord genau geplant haben soll und vor allem, welche Indizien dazu geführt haben, dass Henrique am Ende verurteilt wurde.
Und am Ende wird ein Zeuge eine große Rolle spielen, der sich angeblich ein ganz entscheidendes Detail gemerkt haben will.
Also seid nächste Woche dabei, wenn wir diesen Fall weiter aufdröseln. Schickt uns auch sehr gern immer Nachrichten über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wir lassen euch natürlich nicht hängen ohne eine neue Podcast-Empfehlung, falls ihr uns schon durchgejunkt habt. Hört mal rein in den Podcast Legion. Entführungen, Morde, Anschläge. Die Rote Armee-Fraktion, also die RAF, war eine der brutalsten Terrorgruppen der Bundesrepublik und bis heute sind noch nicht alle Fälle aufgeklärt. Und nach manchen Terroristen und Terroristinnen wird immer noch gefahndet. Und eine von ihnen wollen Journalisten in diesem Podcast finden. Schaffen Sie das, was sogar dem Bundeskriminalamt nicht gelungen ist? Hört rein in den Podcast Legion. Auf alle Folgen habt ihr ganz easy Zugriff in der ARD Audiothek App und natürlich überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und jetzt, lieber Alex, ich habe was für dich. Also, wir haben ja dieses schöne Ritual hier, dass ihr uns immer Verabschiedungen durchschickt. Ja, dass Alex hasst, ich liebe es. Es ist immer so schön, deinen Blick dabei zu sehen. Und ich glaube, die Leute finden es auch nur so toll, weil du es so überhaupt nicht magst. Ja, unsere heutige Verabschiedung kommt von Louis, der schreibt, bitte lass diese albernen Verabschiedungen. Hashtag Team Alex.
Ich liebe dich, Louis.
Bis nächste Woche.
Bayern 3, True Crime. Unter Verdacht.
Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.